Im nächtlichen Sektionssaal war Hannibal immer noch an der Arbeit. Seine Zeichnung der Leiche war fast fertig. Auf der Arbeitstheke befand sich ein am Handgelenk zugebundener, bis zum Platzen mit einer Flüssigkeit gefüllter Gummihandschuh. Der Handschuh hing über einem Messbecher, der bis zum Rand mit einem Pulver gefüllt war. Daneben tickte eine Zeituhr. Hannibal Lecter saß in einem Obstgarten auf seinem Motorrad und aß sein Frühstück. Es bestand aus köstlichen afrikanischen Feigen, die er auf dem Markt in der Rue de Bussy gekauft hatte, und aus ein paar Scheiben westfälischen Schinkens. Von seinem erhöhten Standort konnte er die Straße sehen, die am Fuß des Abhangs entlang lief, und einen halben Kilometer weiter den Eingang von Vladis Grutas Villa. Dienst am Tor hatten Müller und Gassmann, ein anderer Deutscher, der vor kurzem aus der Fremdenlegion entlassen worden war. Müller versuchte seinen Landsmann gerade zu überreden, sich tätowieren zu lassen, als Milkos Laster auf das Wachhaus zugefahren kam. »Wo ist Milko abgeblieben?« fragte Müller die Frau, die am Steuer des LKW saß.
»Woher soll ich das wissen? Er hat mir Geld gegeben, dass ich den Flügel hierher bringe. Er hat gesagt, er würde in ein paar Tagen nachkommen.«
Gassmann hob die Plane des Fünftonners ein Stück an und warf einen Blick darunter. Auf der Ladefläche des Lasters waren ein Bösendorfer Stutzflügel und eine Kiste mit der Aufschrift »Pour la Cave« an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Das Buffet war für die Bewirtung von 30 Gästen ausgelegt, allerlei seltsames Strandgut des Krieges. Iwanow von der sowjetischen Botschaft war da, eindeutig zu gut angezogen für einen kommunistischen Staatsdiener. Der Bischof von Versailles wurde von einem Messdiener begleitet, der ihm auch die Nägel machte. Unter der gnadenlosen Neonbeleuchtung hatte das schwarze Bischofsgewand einen grünlichen Roastbeef-Glanz, stellte Grutas fest, als er den Ring des Bischofs küsste. Sie unterhielten sich kurz über gemeinsame Bekannte in Argentinien. Überhaupt war Vichy auf der Party sehr stark vertreten. Im Keller war es fast vollkommen dunkel. Lediglich in der Nähe der Treppe brannte eine einsame Glühbirne. Die Musik aus dem Stockwerk darüber drang nur ganz schwach nach hier unten. Vor dem Weinregal stand eine Kiste mit der Aufschrift »Pour la Cave« an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Aus der Kiste kam ein leises Knarren. Iwanow legte ein Foto auf den Schreibtisch und schob es Grutas zu. Auf dem Bild waren Lady Murasaki und Hannibal Lecter vor dem Eingang des Hauses zu sehen, in dem sich ihre Wohnung befand.
»Wann wurde das aufgenommen?«
»Gestern früh. Milko war dabei, als mein Mann die beiden fotografiert hat. Der junge Lecter studiert Medizin. Er arbeitet häufig nachts und schläft direkt über dem medizinischen Institut. Mein Mann hat Milko alles gezeigt. Aber ich will sonst nichts über die Sache wissen.«
»Wann hat er Milko zum letzten Mal gesehen?«
Iwanow blickte abrupt auf.
»Gestern. Wieso? Stimmt etwas nicht?«
Grutas machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Wahrscheinlich ist alles in Ordnung. Wer ist die Frau?«
»Seine Stiefmutter, glaube ich. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Sie ist jedenfalls sehr schön.«
»Ist die französische Polizei angerückt?«
»Ein Inspektor Popi.«
Grutas spitzte die Lippen, und einen Augenblick lang schien es, als hätte er vergessen, dass Iwanow mit ihm im Zimmer war. Müller und Gassmann mussten dem Mann vom Partyservice beim Umräumen helfen. Als sie einen zusammenklappbaren Buffettisch in den Keller trugen, sahen sie nicht, dass unter der Treppe verborgen ein prallvoller Gummihandschuh über einer Schale voll Pulver hing und dass in einer 3-Kilo-Dose, die einmal Schweineschmalz enthalten hatte, eine Zündschnur verschwand. Das Mädchen mochte es nicht, wenn sie Grutas Handtücher ins Bad bringen musste, aber er verlangte es ständig von ihr. Sie musste da jetzt zwar reingehen, sagte sie sich, aber sie musste ja nicht hinsehen. Grutas Bad war ganz in Weiß und Edelstahl gehalten, mit einer großen freistehenden Badewanne, einem Dampfraum mit Mattglastüren und einer Dusche. Grutas lag in der Wanne. Die Frau, die er von seinem Hausboot mitgebracht hatte, rasierte ihm mit einem Gefängnissicherheitsrasierer die Brust. Eine Seite ihres Gesichts war blau angelaufen und geschwollen. Das Hausmädchen wich ihrem Blick bewusst aus. Der Dampfraum, vollkommen weiß wie eine Reizdeprivationskammer, war so groß, dass 4 Personen darin Platz gefunden hätten. Seine eigenartige Akustik warf jeden Tonkrümel zurück. Hannibal, der auf dem weiß gefliesten Boden lag, konnte sein Haar zwischen seinem Kopf und der Fliese darunter knirschen hören. Er hatte 2 weiße Badetücher über sich gebreitet, so dass er durch die Milchglastür des Dampfraums so gut wie nicht zu erkennen war. Unter den Handtüchern konnte er seinen eigenen Atem hören. Es war wie damals, als er mit Mischa in den Teppich eingerollt war. Doch statt ihres warmen Haars hatte er jetzt den Geruch der Pistole an seinem Gesicht, Waffenöl, Kupfer der Patronen und Kordit. Er konnte zwar Grutas Stimme hören, aber sein Gesicht hatte er noch nicht vor Augen bekommen, wenn man einmal davon absah, dass er ihn durchs Fernglas beobachtet hatte. Der Ton seiner Stimme hatte sich nicht verändert. Das freudlose Locken, das dem Axthieb vorausgeht.
»Wärm schon mal meinen Bademantel vor«, befahl Grutas dem Hausmädchen. »Und hinterher möchte ich noch etwas Dampf. Stell ihn an.«
Sie schob die Tür des Dampfraums auf, öffnete das Ventil und ging hinaus, um den Bademantel zu holen. Die einzige Farbe in dem vollkommen weißen Dampfraum war das Rot der Einfassung der Zeituhr und des Thermometers. Sie sahen aus wie Anzeigen auf einem Schiff, die Ziffern groß genug, um sie auch im dichtesten Dampf ablesen zu können. Der Minutenzeiger der Zeituhr bewegte sich langsam um das Zifferblatt auf den roten Markierungszeiger zu. Grutas hatte die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Auf die Unterseite seines Arms waren 2 SS-Blitze tätowiert. Er spannte kurz die Muskeln, um die Blitze zucken zu lassen.
Wumm! Donnerwetter!
Er lachte, als die Frau zurückzuckte.
Aber nicht doch. Ich werde dich nicht mehr schlagen. Inzwischen mag ich dich richtig. Ich werde dir dein Gebiss mit Zähnen richten, die du in einem Glas neben deinem Bett aufbewahren kannst, wo sie dir nicht mehr im Weg sind.
Hannibal kam in einer Dampfwolke durch die Glastür, die Pistole direkt auf Grutas Herz gerichtet. In der anderen Hand hielt er eine Flasche mit Ethanol.
Da bist du ja endlich, sagte Grutas.
Er sah auf die Flasche in seiner Hand und hoffte, Hannibal wäre betrunken.
Ich fand immer schon, dass ich dir etwas schuldig bin.
Darüber habe ich bereits mit Milko gesprochen.
Und?
Wir fanden eine Lösung.
Das Geld, natürlich. Ich habe es ihm mitgegeben und er hat es dir gegeben? Sehr gut.
Ohne Grutas auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen, sagte Hannibal zu der Frau, die unter ihm in der Wanne saß, »Halten Sie Ihr Handtuch ins Wasser und machen Sie es richtig nass. Und dann setzen Sie sich in die Ecke und halten sich das nasse Handtuch vors Gesicht. Los, machen Sie es schon nass.« Die Frau tauchte das Handtuch in die Wanne und zog sich damit in die Ecke des Bads zurück.
»Bring sie ihn um«, zischte sie.
»Auf diesen Moment habe ich lange gewartet«, sagte Hannibal. »Endlich bekomme ich ihr Gesicht wieder zu sehen. Ich habe ihre Züge jedem Kerl verpasst, der meinte, andere quälen und schikanieren zu müssen. Ich muss gestehen, ich habe sie mir größer vorgestellt.« In diesem Moment kam das Hausmädchen mit dem Bademantel ins Schlafzimmer. Sie konnte den Lauf und den Schalldämpfer der ausgestreckten Pistole durch die offene Badezimmertür sehen. Ihre Schuhe machten auf dem Teppich kein Geräusch, als sie wieder aus dem Raum schlich.
»Hast du gesehen, was ich in diesem Haus alles habe, Hannibal? Schnäppchen aus dem Krieg. Du bist doch an schöne Dinge gewöhnt, du kannst sie gern haben. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wir sind die neuen Menschen, Hannibal. Du, ich, die Crème de la Crème, wir schwimmen immer oben auf.«
»Hundemarken schwimmen nicht.« Hannibal warf Grutas Erkennungsmarke in die Wanne und sie sank zu Boden wie ein Blatt von einem Baum. »Aber Alkohol schwimmt.« Hannibal warf die Flasche in seine Richtung und sie zerbrach über Grutas an den Fliesen. Ätzende Flüssigkeit ergoss sich über seinen Kopf, Glassplitter fielen in sein Haar. Hannibal zog ein Feuerzeug aus der Tasche, um Grutas anzuzünden. In dem Moment, als er das Feuerzeug aufschnappen ließ, spannte Müller eine Pistole hinter seinem Ohr. Gassmann und Dieter packten Hannibal von beiden Seiten an den Armen. Müller drehte den Lauf von Hannibals Pistole an die Decke und nahm sie ihm aus der Hand. Dann steckte er die Waffe in seinen Hosenbund.
Nicht schießen, sagte Grutas. Dass ihr mir bloß die Fliesen hier drin nicht kaputt macht. Ich will mich erst noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Dann kann er wie seine Schwester in einer Wanne sterben.
Grutas stieg aus der Badewanne und stellte sich auf ein Handtuch.
Haltet ihn über die Wanne und schneidet ihm die Kehle durch, wenn ich es euch sage.
Die drei Männer rangen Hannibal zu Boden und hielten seinen Kopf über die Badewanne. Müller hatte ein Springmesser. Er hielt die Schneide an Hannibals Kehle.
»Sieh mich an, Graf Lecter, mein Fürst. Dreh den Kopf und schau mich an. Sieh zu, dass deine Kehle schön straff gespannt ist. Dann wirst du schneller verbluten. Dann tut es nicht so lange weh.«
Durch die offene Milchglastür des Dampfraums konnte Hannibal den Zeiger der Zeituhr Stück um Stück vorrücken sehen.
»Beantworte mir noch eine Frage«, sagte Grutas. »Hättest du mich an deine kleine Schwester verfüttert, wenn sie verhungert wäre, weil du sie geliebt hast?«
»Natürlich.« Grutas lächelte und kniff Hannibal in die Wange.
»Siehst du, da haben wir es schon. Liebe. Ich liebe mich selbst so sehr. Ich würde mich auf keinen Fall bei dir entschuldigen. Du hast deine Schwester im Krieg verloren. Erwartest du etwa, dass ich Mitgefühl mit dir zeige? Dass ich nicht lache. Da kannst du lange warten. Schneid ihm die Gurgel durch, Müller. Und das ist jetzt das Letzte, was du in deinem Leben noch hören wirst. Ich werde dir nämlich sagen, was du getan hast, um zu überleben. Du hast...«
Eine Explosion erschütterte das Bad. Das Waschbecken sprang von der Wand. Wasser spritzte aus den Leitungen und die Lichter gingen aus. Müller, Gassmann und Dieter rangen in dem plötzlichen Dunkel auf dem Boden mit Hannibal. Alle drei hatten sich blindlings auf ihn gestürzt und die Frau mittendrin. Müllers Messer fuhr in Gassmanns Arm, der einen lauten Schrei ausstieß. Hannibal traf einen der drei mit dem Ellbogen mit voller Wucht im Gesicht, und dann war er plötzlich auf den Beinen. Ein Mündungsblitz zuckte durch den weiß gefliesten Raum, und messerscharfe Splitter stachen in sein Gesicht. Aus der Wand quoll Rauch, dichter Rauch. Eine Pistole schlitterte über den Fliesenboden. Dieter sprang sofort hinterher. Aber Grutas schnappte sich die Waffe. Die Frau stürzte sich auf ihn und grub ihm die Nägel ins Gesicht, und er schoss sie zweimal in die Brust. Grutas rappelte sich auf, riss die Pistole hoch, und Hannibal klatschte ihm das nasse Handtuch quer über die Augen. Gleichzeitig sprang Dieter Hannibal auf den Rücken, aber er ließ sich einfach nach hinten fallen und spürte beim Aufprall, wie der Deutsche mit der Nierenpartie auf dem Rand der Wanne landete und ihn abrupt losließ. Noch bevor Hannibal sich aufrichten konnte, war plötzlich Müller auf ihm und versuchte, seine kräftigen Daumen unter sein Kinn zu drücken. Hannibal rammte ihm die Stirn ins Gesicht. Er tastete Milkos Pistole in Müllers Hosenbund und drückte einfach ab, ohne sie herauszuziehen. Der Deutsche rollte mit einem durchdringenden Schrei von ihm, und Hannibal sprang auf und hastete mit der Pistole aus dem Bad. Vorsichtig durch das dunkle Schlafzimmer, aber dann schnell auf den Flur hinaus, der sich bereits mit Rauch zu füllen begann. Die Feuerwehrmänner blieben bis tief in die Nacht, löschten die Glut im Keller von Gruters Haus und spritzten mit ihren Schläuchen Wasser in die Zwischenräume der Wände. Grutas stand am Rand seines Gartens, hinter ihm stiegen Rauch und Dampf in den Nachthimmel, aber er starrte in Richtung Paris.